We can make people happy, Mike.
Like outside the kitchen? I don't know what I'm like.
Herzlich willkommen zu Schon gesehen, dem Laber-Podcast mit Ahnung über nichtdeutsche Serien und Filme. Von und mit Anne Kessel
und Lisa van Brakel. Herzlich willkommen. Warum Laber-Podcast mit Ahnung? Weil wir beide ausgebildete Drehbuchautorinnen sind, die seit Jahren in der deutschen Branche arbeiten. Und warum nicht deutsche Serien und Filme? Because we still don't like to shit where we eat.
Right.
Right. Willkommen zur zweiten Staffel Schon gesehen.
Woo.
Woohoo. Wir hoffen, ihr hattet einen wunderbaren Sommer.
Was für ein Sommer.
Ja, in vielleicht anderen Ländern, in denen es nicht so viel geregnet hat. Wir freuen uns auf einen goldenen Herbst. Wir freuen uns auf die zweite Staffel von Schon gesehen. Wieder 20 Folgen.
Ja.
Der Plan, ne? Also
das ist der, auf jeden Fall ist das,
das ist auf jeden Fall der Plan. Und wie angekündigt, am Ende der ersten Staffel kommen wir heute zurück mit einer Serie. Und zwar mit
The Bear. Vierte Staffel.
Wie immer kurz vorweg, wir sind kein spoilerfreier Podcast. Also ihr solltet die Serie, diese Staffel gesehen haben. Oder wenn nicht, dann lasst euch gerne von uns spoilern. Das können wir auch sehr gut. Und wie immer, wir beide, Anne und ich, haben vorher nicht miteinander gesprochen. Das heißt, wir wissen nicht, wie die andere diese Staffel fand. Und deswegen starten wir auch bei Staffel 2. Ich finde, wir belassen das einfach dabei.
Natürlich.
Mit der Frage von mir an dich, wie hat's dir denn gefallen?
The Bear ist ein großartiges Format. Wer unseren Podcast kennt, weiß, wir haben schon die ersten drei Staffeln besprochen. Wer unseren Podcast noch nicht kennt und das hier die erste Folge ist, dem empfehlen wir, hört dringend in unsere drei Folgen rein, wo wir über The Bear Staffel 1, 2 und 3 sprechen. Heute, wie gesagt, Staffel 4. Und The Bear ist eines meiner liebsten Formate. Und ich kann mit Fug und Recht sagen, dass mir die vierte Staffel wieder gut gefallen hat. Aber ich persönlich finde, sie ist überhaupt nicht wie The Bear. Sie ist, ganz Bear-untypisch. Und da würde ich gerne mit dir drüber reden, warum das so ist und ob das gut ist. Und wir sind kein spoilerfreier Podcast. Ich habe im Internet gelesen, die fünfte Staffel von The Bear ist bereits gegreenlightet und beauftragt. Es wird eine fünfte Staffel geben.
Yes.
Und da möchte ich dringend mit dir drüber reden.
Ja.
Was das Ende dieser vierten Staffel für Vorahnungen auf die fünfte zulässt. Also mir hat es gut gefallen, aber es ist überhaupt nicht The Bear. Es ist nicht das, wofür ich The Bear eigentlich liebe und geliebt habe.
Ja.
Aber es hat mir nicht schlecht gefallen. Wie hat es dir gefallen?
Ja, das ist interessant. Ja, ich habe sie wieder alle geliebt, die Figuren. Aber ich muss sagen, jetzt bei der vierten Staffel habe ich dann doch langsam mal ein paar Fragen an unser Department und an Erzählstruktur und sagen wir mal so die Klassiker unseres Handwerks. Da würde ich gerne mal mit dir drüber reden. Weil ich verstehe den Satz, den du sagst, es war nicht The Bear, es hat sich nicht so angefühlt. Ja. Aber ich finde, es ist auch einfach viel einfach mal nicht gut gemacht worden diesmal. Also ich kann jetzt leider nicht mehr sagen, es ist innovativ, sondern an gewissen Punkten muss ich einfach sagen, nee. Also einfach mal nein. Das finde ich jetzt einfach nicht gut. Und es, da kann ich jetzt auch nicht mehr drüber hinwegsehen, weil ich ja die Figuren so liebe und dieses Universum so liebe, sondern come on, people.
Okay.
Doch, ich bin jetzt mal kritischer. Ich war nicht, nicht mehr so dabei. Ich würde sagen, man muss noch mal anziehen dringend für Staffel 5. Weil das fand ich jetzt schon eher eine schwächere ich will nicht Leistung sein. Die schwächste Staffel. So, ich formuliere das mal.
Echt?
So.
Du fandst die 4 schlimmer als die 3?
Ja, wobei. Das ist ein bisschen traurig, dass ich das Gefühl, das ist direkt auch so einer der Punkte. Staffel 1 ist für mich sehr signifikant, ist sehr klar. Ja. Da habe ich ein klares Gefühl für, die Folgen sind klar voneinander abgegrenzt, Beats.
Ja.
Ne? Spannungsbogen, worauf läuft es hinaus, was ist das Problem, spüre ich alles. Zwei, auch noch relativ klar, wir müssen aus The Beef machen wir jetzt The Bear und wir müssen das Restaurant eröffnen. Drei und vier, alles ein großer Mischmasch in meinem Kopf. Eine, weiß nicht mehr, was in der Folge passiert, was passiert in der Folge, ich weiß es nicht. Ich gucke Menschen beim Sein zu. Das Gefühl habe ich viel.
Das ist sehr treffend formuliert.
Ah, okay. Geht dir das auch so? Genau, und das kann man, ich habe irgendwann auch aufgeschrieben, ist eigentlich auch egal, ich gucke dir noch gerne beim Sein zu. Ich bin gern mit denen. Also ich bin gerne, ich will ja eigentlich Teil von deren Gruppe sein, ne? So, ich möchte mit denen rumhängen und ein bisschen Spaß haben. Merke aber jetzt nach zwei Staffeln, nee Leute, ich brauche schon auch ein bisschen Plot und ein bisschen Konflikt und ein bisschen Handlung und nicht immer nur auf der Stelle treten. Also zum Beispiel Sydney, die halt gefühlt 8 Folgen lang immer wieder nur da sitzt und ich weiß, unterschreibt sie jetzt bei dem neuen Restaurant oder bleibt sie The Bear treu? Das geht nicht. Also für mich geht das nicht. Ich brauche dann schon mal irgendwo eine Bewegung hin. Irgendwas, was den Ausschlag gibt. Sie hat schon unterschrieben, oh nein, Fehler, sie versucht, den Vertrag zurückzuholen. Das ist jetzt sehr handlungsgetrieben und es gibt auch da einfach, also Geschmäcker sind verschieden und es gibt eine ewige Diskussion zwischen wie viel Plot, wie viel Handlung braucht etwas und wie viel kann eben einfach nur sein, weil man gerne mit den Figuren ist. Ich weiß von mir, ich mag einen guten Plot und wenn es sehr langsam ist und ich sag's jetzt mal vereinfacht, nichts passiert, dann geht mein Gehirn spazieren. Dann mache ich dabei einfach ein paar andere Dinge. Es ist so. Aber es bin auch ich. Das weiß ich von mir. Das heißt, ich muss das immer ein bisschen rausrechnen. Mir ist das bewusst, dass man das auch anders sehen kann. Aber naja, ich komme jetzt aber an einen Punkt, wo ich sagen muss, es ist nicht mehr nur die Entscheidung, wenig nicht über den Plot zu kommen, sondern wirklich den Figuren eben den Raum zu lassen, sondern Stillstand. Viel zu lange in die Länge gezogen, gewisse Handlungselemente. Da bin ich eher. Kannst du damit was anfangen?
Ja, damit kann ich total was anfangen. Ich möchte ganz kurz ergänzen zu dem, was du gerade gesagt hast. Weil du das so gut erklärt hast, werfe ich noch die Fachtermini ein. Character-driven und plot-driven. Damit beschäftigen wir uns sehr viel. Und man kann mit Fug und Recht behaupten, dass die 4. Staffel von The Bear nicht plot-driven ist. Ich glaube, da ist man sich einig. Ja. Ich weiß exakt, was du meinst. Sydney ist jetzt auch ein total gutes Schlagwort. Ja. Da würde ich gerne einsteigen. Weil ich mich frage oder gefragt habe nach dem Ende, nach dem Staffelfinale der letzten Folge von Staffel 4, The Bear, wer ist eigentlich noch die Hauptfigur? Ist das wirklich noch Kami? Oder ist es nicht eigentlich längst Sydney? Oder ist der Plan von den MacherInnen, den Fokus da zu shiften? Und natürlich nehmen wir es jetzt vorweg, aber wir müssen über dieses Ende sprechen, das für mich ziemlich out of the blue kam. Ist das so gut? Das ist Punkt 1. Also ist es gut vorgebaut worden, beziehungsweise ist es nicht gut vorgebaut worden? Oder habe ich nicht aufgepasst? Ist irgendeine Info, die gesetzt wurde, an mir vorbeigegangen, weil ich nicht aufmerksam genug war? Oder ist es einfach wirklich ein bisschen wie Kai aus der Kiste? Ist ja auch ein beliebter Fachterminus, Kai aus der Kiste.
Ja, tatsächlich. Das ist nicht rheinländische Frohnatur. Da wäre es auch ein Jack aus der Kiste.
Richtig. Ja. Und ich frage mich wirklich, also wird Kami in Staffel 5 noch präsent sein? Wird er überhaupt noch anwesend sein? Haben die MacherInnen das so geschrieben und geplottet, weil sie es genau so erzählen wollten? Oder hat der Schauspieler von Kami, hat Jeremy White einfach gesagt, Leute, ich bin mal raus. So, ich habe keinen Bock mehr. Staffel 5 macht ihr ohne mich. Und der Writers Room ist implodiert und hat gesagt, what the fiep? Was machen wir jetzt? Das war ein ganz klares Gefühl, was sich mir so aufgedrängt hat bei diesem komischen, für mich komischen Ende.
Ja, das finde ich ja jetzt.
Kannst du das nachvollziehen?
Faszinierend. Ja, den Gedanken hatte ich gar nicht. Kann ich aber nachvollziehen. Okay. Wahrscheinlich, weil ich sagen würde, Jeremy Allen White geht doch nicht aus dieser Serie raus. Also das machst du ja nicht. Das ist ja der, das ist ja das der Welterfolg seines Lebens.
Das darauf ja, das stimmt.
Aber jetzt das alles, was sich, kommen wird in seiner Karriere.
Das hat man sich schon bei anderen Leuten gefragt.
Ja, gut, da hast also, du natürlich recht. Ne? Du weißt ja nie Behind-the-Scenes-Stuff. Habe ich tatsächlich gar nicht gedacht. Ich habe gedacht, okay, Leute, also um ehrlich zu sein, habt ihr jetzt eine Handlung hier auf 10 Folgen gestreckt, die man vielleicht über 3 Folgen hätte erzählen können.
Knackiger 90 Minuten.
Ja, ja so, ne? Im Sinne von, boah, das ist hier alles sehr in die Länge gezogen. Und jetzt, bitte, also ich sehe jetzt Folgendes kommen. Ihr zieht jetzt auch noch mal eine Staffel lang in die Länge, dass Kami halt sagt, ich hinterlasse das hier aber so gut, wie es geht. Ich mache das Beste draus. Ich gehe,
bitte nicht.
Ja, aber das wird ja wohl passieren. Also das ist meine, da würde ich ja, komm, mein Honorar, mein nächstes Drehbuch-Honorar mal drauf verwenden. Dass das passiert. Weil also der Rhythmus und die Langsamkeit und die Handlungsarmut, die Handlungsarmut von Staffel 3 und Staffel 4 lassen mich jetzt nicht vermuten, dass in Staffel 5 plötzlich wieder die Post abgeht, so wie in Staffel 1. Sondern ich glaube, wir werden jetzt 10 Folgen lang dabei zugucken, wie Kami sich ewig langsam daraus bewegt. Und auch mal, da muss ich direkt mit andocken, ne?
Ja.
Da wird diese Uhr ja hier gesetzt am Anfang dieser Staffel, die runtertickt. Irre nervig, by the way.
Und von was? 1440 Stunden, haben wir gelernt, sind 2 Monate,
ja.
Richtig?
Übrigens, völlig falsche Uhr, ne? Ich hätte ja eine Uhr gewählt, wo steht 2 Monate, so und so viel Stunden, Tage, Stunden und so. Mhm. Weil, Entschuldigung, aber bei 1440 kriege ich kein Gefühl. Ich habe 3 Folgen lang damit erstmal immer wieder, wenn die Uhr kam, geguckt, warte mal, ich glaube, das sind Sekunden, dann sind das Minuten und das sind, also das war Fehlentscheidung im Sinne der Visualisierens. Ja. Einer Zeit, einer Ticking Clock, so, die hätte anders aussehen sollen. Kurzer Exkurs. Zurück zu, diese Uhr tickt und tickt und tickt und läuft am Ende ab. Und dann sind alle so, ja, was machen wir denn jetzt? Ja, können wir das jetzt noch offen lassen? Wo ich dann, nee, du kannst nicht als Hauptkonflikt setzen, diese unfassbare Uhr, die gut gesetzt ist. Ne? Also ich hatte mich am Ende von Staffel 1 gefreut, Folge 1 gefreut. Oh, super, da kommt eine Uhr rein. Pass auf, wir haben 2 Monate und wir haben eigentlich keine Chance, wir müssen diesen Stern kriegen. Wo ich dachte, yes, Ziel, let's go. Nichts passiert, wird nie wieder drüber geredet. Alle chillen
über den Stern.
Extrem viel und der Stern, danke.
Okay, über den Stern wird nie mehr gesprochen. Ich dachte auch, mein Gott, ganz klar gesetztes Ziel, um dieses Restaurant zu retten. Die einzige Chance, die wir haben, ist, dass wir einen Stern bekommen. Ich bin total bei dir. Die haben in der ersten Folge relativ viel richtig gemacht. Ja. Und dann fragt man sich, warum verliert ihr das denn in den folgenden 9 Folgen? Wieso spricht da keiner mehr drüber? Wieso ist das alles kein Thema mehr? Warum? Was ist da passiert? Wie konnte das passieren?
Ja, ich,
du hast eigentlich alles, was es braucht, damit das irgendwie die Spannung hochhält.
Ja, und das ist auch eine extrem gute Szene, in der komplizierte Zusammenhänge schön über die verschiedenen Charaktere und deren Eigenschaften erklärt werden.
Mhm.
Und dann wird daraus gar nichts mehr gemacht. Also auch im Sinne von, ja, was müsst ihr denn jetzt machen, um den Stern zu kriegen? Also macht ihr einfach weiter wie immer und dann hofft ihr, dass einer der Kritiker von Michelin in den nächsten 2 Monaten zufällig dann vorbeistolpert? Also ist das der Plan? Also ich weiß es halt nicht, weil es ist einfach nicht mehr, wurde ja nicht mehr drüber gesprochen. Und dass dann am Ende, als die Uhr abläuft, wirklich alle auch, also das ist ja genau das Gegenteil von, du machst am Anfang so einen Konflikt auf, und dann am Ende stellt sich raus, war alles gar nicht so groß. Weil jetzt ist die Uhr runter. Ja, was machen wir denn jetzt? Also ist ja nicht so, dass sozusagen Ank da schon steht und sagt, also der ist ja nicht, also was ich gemacht hätte, hier jetzt mal aus meinem Hirn, ich hätte halt schon mal in den 2-3 Wochen vor dem Schließen, dass Ankel da immer vorbeikommt mit interessierten KäuferInnen, die dann da durchkommen. Ja. So. Und dann ist klar, hier, das Arschloch wird jetzt wohl hier kaufen.
Mhm.
So, vielleicht auch noch mit der Hilfe von diesem Freund von Marcus, den ich gar nicht einordnen kann. Ich weiß überhaupt nicht, wo der eigentlich herkommt.
Ah, den neuen Immobilienmakler.
Ja, so der irgendwie wieder reinkommt. Und da habe ich gar nicht verstanden, was da eigentlich los ist. Also was da so das Problem ist. Also der Konflikt jetzt zwischen ihm und Marcus.
Mhm.
Siehst du auch schon wieder, es ist alles so, in meinem Kopf ist es auch so. Ne? Es gab hier irgendwie so einen Moment und da einen Moment und ich komme hier gar nicht gerade aus. Also, ich hätte da vielleicht mal ein paar Interessierte den Druck gezeigt. Ne? Hier, Onkel der unterschreibt, sobald die Uhr runter ist. Da unterschreibt er hier, weil der hier eh nicht mehr dran glaubt. Oder wie auch immer.
Ja.
Deswegen glaube ich halt, so, jetzt haben wir es wieder, also bringen wir es zum Ende, dass Kami in Staffel 5 damit beschäftigt sein wird, noch irgendwie zu gucken, dass das Restaurant aufbleibt, das noch irgendwie jetzt hinzukriegen, Ankh zu überzeugen und am Ende geht er. Aber wir werden 10 Folgen lang dabei zugucken. Oh. Ja, wenn 10 Folgen lang dabei zugucken, wie er sich von allen Figuren verabschiedet. Und er wird mit jedem so einen Talk haben, in dem alle sind, du verlässt, also im Grunde das Streitgespräch, das Leidensabschiedsgespräch mit jeder Figur. Das befürchte ich. Ich hoffe, dass dem nicht so ist.
Ja, vor allem,
das würde mich wundern.
Das Staffelfinale hier in Staffel 4, das spielt ja komplett, die ganze Episode spielt ja in diesem Hinterhof von The Bear. Und das ist ja erst ein episches Streitgespräch zwischen Sydney und Kami, die gerade zufällig erfahren hat, dass Kami sich aus dieser Partnerschaftsvereinbarung hat rausnehmen lassen. Dann kommt noch Richie dazu und ganz am Schluss noch Natalie.
Ja.
Und eigentlich haben die in dieser letzten Folge, finde ich, schon akzeptiert, dass Kami aussteigt. Also am Schluss geht es ja nur noch darum, dass Sydney sagt, okay, ich will, dass Richie, nicht nur Natalie und ich Partnerinnen sind von The Bear, sondern Richie soll da auch noch reingeschrieben werden. Und Kami sagt, ja, wenn es das ist, was du willst, dann machen wir das. Also die haben sich ja alle geistig schon davon verabschiedet, Kami überreden zu wollen, du musst bleiben, weil ohne dich gehen wir hier unter. Kami ist ja sogar derjenige, der zu Sydney sagt, du bist The Bear.
Ja.
Du bist The Bear. Und darum wieder meine Frage, wer ist eigentlich die Hauptfigur? Weil es gibt in dieser Staffel auch eine Folge, das ist Folge 4, glaube ich. Das ist eine komplett reine Sydney-Folge.
Ja.
Das ist die Folge, wo sie bei ihrer Cousine ist und sich die Haare machen lässt und mit deren Tochter irgendwie spricht. Und da geht es genau, wie du eben gesagt hast, um diese unfassbar langwierige und auch langweilige Entscheidungsphase, ob Sydney in dieses neue Restaurant einsteigt oder bei The Bear bleibt. Es gibt ich habe es mir aufgeschrieben, Moment, die Folge 8. Fängt an mit diesem wirklich verstörenden Traum. Das ist ja diese Traumsequenz, wo Sydney zuerst in so einem Küchenstudio steht. Das ist auch ein Comic-Relief-Moment, weil es ist halt schon, es ist schon auch lustig, aber es kippt dann so ins Skurrile, dass es schon auch albtraumartig wird. Schnitt, dann ist sie in so einem Schneegestöber und läuft von der Bühne runter durch den Zuschauer. Also es ist schon auch irgendwie, es ist schon auch verstörend. Warum sehen wir als Opening von Folge 8 eine verstörende Traumsequenz von Sydney? Also das sind alles so Fragen, wo ich mir denke, shiftet hier der Fokus von der Hauptfigur Kami rüber zu Sydney? Und finde ich das gut oder nicht?
Ja, völlig berechtigt die Frage. Und ich glaube, du hast erstens recht, die Frage zu stellen. Und zweitens stimmt das, was du sagst, dass sie schon im Laufe dieser Staffel die Hauptfigur verlagern von Kami zu ihr hin. Und das Foreshadowing, sagt man das, also man setzt vorne schon ein Foreshadowing auf Deutsch, habe ich, glaube ich, noch nie übersetzen müssen.
Kann man das mit Vorahnung übersetzen? Oder?
Ja. Schatten eigentlich, ne? Aber Foreshadowing. So Schatten so, vorauswerfen. So Schatten
vor. Große Dinge werfen ihre Schatten voraus.
Ne? So Ankündigung ist schon mal so. Dass ja die allererste Szene dieser Staffel Sydney ist. Dieses Aufwachen, was sich hinterher dann auch noch mal als Traum herausstellt. Aber die Staffel beginnt diesmal mit ihr. Ich habe mich kurz gefragt bei den ersten Bildern. Ne? Das ist dieses, die liegt, also die Kamera fängt sie seitlich liegend auf dem Boden ein. Schnee, so scheint es, ist in ihren Haaren. Und dieser Wecker klingelt, ist ein Wecker. Mhm. Und sie hat die Augen geschlossen und dann macht sie die Augen auf. So wie dann auch drumherum noch mit Dunkelheit und irgendwie Nebel und so Szenen dazugeschnitten werden, habe ich mich kurz gefragt, steht sie jetzt auf der Brücke und gleich ist vor ihr in dem Käfig der Bär, was ja das Anfangsbild der ersten Staffel ist für Kami. Ja. Das habe ich erwartet, das war es dann nicht. Ich war dann auch völlig verwirrt in Folge 8 mit diesem mit diesem Traum in diesem Kochstudio und dann wacht sie auf vermeintlich und dann habe ich dieses, sie wacht wohl auf einer Straße auf und Schnee über ihr und läuft durch die Straße und dann wacht sie wieder auf und wusste ich jetzt auch nicht, warum sie zweifach aufwachen muss und also es war alles für mich dann nicht mehr nachvollziehbar, es war eine Menge. Aber deswegen glaube ich ja, dass das schon die Vorankündigung war, dass am Ende dieser Staffel stehen wird, du bist eigentlich the Bear und das KMI, das an sie übergibt. Ich würde sagen, im Laufe dieser Staffel hat man zwei Hauptfiguren, weil beide sehr viel Raum haben, sehr viel Perspektive. Dass es sozusagen die Übergabe war, diese Staffel. Und Staffel 5 ist dann endgültig Zepterübergabe. Aber das ist eben meine Angst, dass die Staffel 5 noch eine komplette Zepterübergabe wird. Und ich würde jetzt mal provokant, was jetzt noch fehlt, dieses ich übergebe dir das jetzt noch, meine Liebe. Und ihr habt das ja hier auch schon entschieden, also ihr habt das ja sehr schnell auch akzeptiert, muss man sagen, ihr drei.
Ja, die haben nicht wirklich um ihn gekämpft, ne? Nicht so.
Nee, es war direkt so, ja, okay, dann du gehst jetzt, okay, Arschloch, so. Ja. Nicht wirklich. Ich glaube, dass man das in einer Folge noch hätte erzählen können, was jetzt noch zu kommen hat. Und das wird aber eine ganze Staffel, das glaube ich. Da möchte ich auch noch kurz zu sagen, was du sagst mit, die haben das sehr schnell akzeptiert. Zum einen kann man sagen, sie haben dafür nur eine, also man hat es nur in einer Staffel gesehen, in einer Folge gesehen. Und dann ist es aber ja auch noch Echtzeit. Ne? Also es ist ja,
ja.
Das heißt, wir sehen keine Schnitte und das sind Zeitsprünge, sondern es dauert, wir sehen diesen kompletten Streit in der wahren Zeit, in der echten Zeit ablaufen.
Das sind 31 Minuten.
Genau so. Das heißt, die brauchen halt auch wirklich nur 31 Minuten, um das zu akzeptieren. Du kannst halt auch 31 Minuten kannst du auch 3 Monate erzählen und dann haben die 3 Monate miteinander gekämpft. Das meine ich ja auch nochmal. Ne? Also es geht jetzt nicht darum, die haben das nur in der letzten Folge gemacht, sondern nein, die haben halt auch noch nur den Figuren 30 Minuten gegeben für dieses Wandern. Und da habe ich direkt. Nee, kurz. Glaubst du, wir haben die Frage mit der Hauptfigur gerade rund abgeschlossen? Dann würde ich gerne zu etwas anderem übergehen.
Ich glaube, ja. Es sind alles Hypothesen, weil wir wissen es einfach nicht. Also, wir wissen nicht, genau. wir wissen nicht, wer die Hauptfigur in der 5. Staffel sein wird. Und ich glaube, wir haben gut jetzt analysiert, dass wir glauben, dass diese 4. Staffel den Fokus ein bisschen auf 2 Hauptfiguren lenkt, nämlich auf Kami und Sydney. Also für mich ist das Thema ausreichend erörtert.
Sehr schön.
Next.
Weil dann zu allem, was ich gerade gesagt habe, mit dem, oh, dann wie du sagst, episches Streitgespräch und es ist erst Sydney und Kami und dann kommt Richie rein und dann kommt noch Natalie rein und die kommen natürlich alle auch praktischerweise dann rein, wenn man sie braucht. Das ist ein bisschen Kammerspiel, ist ein bisschen Theater. Die kommen quasi auf die Bühne in dem Moment, in dem man es halt gerade braucht. Kann man auch mal diskutieren, ist das okay? Man kann einerseits sagen, das ist Teil der Fiktion, das nehmen Leute so hin. Und dann gibt es den Standpunkt, auf gar keinen Fall, solche Zufälle sind unangenehm, fühlen sich unecht an und man sollte sie vermeiden. Das sei mal dahingestellt, so ist es nun mal. Ich hatte bei diesem nicht nur bei dieser Szene, auch bei der kompletten Folge mit der Hochzeit, das Gefühl, dass es hier mehr darum ging, von den Machern oder ich sag jetzt mal dem Creator und Regisseur und Headwriter dieser Serie, Christopher Storer, zu zeigen, wie brillant er in diesen Formatformen, die man wählen kann, für eine Serie ist. Also, dass er dieses ganze Gespräch in 30 Minuten schreiben kann. Wow. Dass ja wieder ein grandioser Familien, wieder eine Folge ist, die ist 1 Stunde lang und wieder sind wir auf einer Hochzeit und es wird alles gezeigt. Ich hatte so ein ich kann das nicht begründen, aber ich hatte, also was heißt begründen? Naja, ich hatte dieses Gefühl von, es ging zu sehr darum zu zeigen, wie toll man das hier gestalten kann. Und dass darunter etwas die Figuren gelitten haben und die Story gelitten hat und deswegen diese Armutsgefühle, weil der Fokus zu sehr darauf war, guck mal, wie grandios ich das jetzt hier, dieses Streitgespräch in 31 Minuten. Ich brauche dafür nur 31 Minuten. Ich mache daraus so einen epischen Moment. Und das ist Nonstop-Monolog eigentlich. Und wir drehen das alles im Hinterhof. Weil man hätte auch sagen können, hey, das ist für die Figur total folgerichtig. Also ich feiere das, was da am Ende mit Kami passiert. Ne? Dass der da ankommt, dass man den Raum sich nimmt und sagt, die letzte Folge, darum geht es darum, dass die Figur erkennt, ich muss hier raus, ich habe mich immer nur abgelenkt. Das ist,
glaubst du das? Grandios. Hast du das geglaubt aus der Kami-Figur heraus? Ich nämlich nicht. Ah.
Ja, das würde ich kurz parken.
Okay.
Und dann gleich darauf zurückkommen. Weil Gerne. Mir geht es jetzt eben darum, vielleicht hätte man das aber nicht in so einer tollen 31-minütigen Sequenz dann erzählen sollen. Aber man wollte zu sehr, dass es eine tolle 31-minütige Sequenz ist, statt sich mal darauf zu fokussieren, was hier eigentlich gerade passiert, braucht vielleicht, was du sagst, so, jetzt bin ich da, vielleicht brauchst du dann, fehlt da nicht eigentlich noch ein Beat? Muss ich noch, baue ich noch einen auslösenden Moment in irgendeiner Form? Weiß ich nicht. Ist er, was immer der sein kann, geht er noch zu Mikeys Grab das erste Mal und sagt endgültig, du bist unter der Erde und wenn ich so weitermache, ich auch. Fuck it, ich muss damit aufhören. Und dann geht er los. Mhm. Aber wie soll ich das denen allen erzählen? Das ist jetzt sehr gebrainstormt, aber das hatte ich halt öfter, dieses Gefühl von, es war halt wichtiger, das besonders gut zu erzählen und zu schreiben, statt wirklich zu gucken, was braucht denn jetzt die Figurenführung? Also Kill Your Darlings ist auch ein Begriff. Kill Your Darlings ist, du kommst irgendwann immer in einen Moment, wo du hast dich in eine Figur total verliebt und du ziehst die durch 3-4 Fassungen deines Drehbuchs durch. Aber die Wahrheit ist, die Figur passt eigentlich überhaupt nicht in diese Geschichte. Du musst dich davon trennen, Kill That Darling. Also raus damit, beispielsweise. Hier würde ich sagen, Kill Your Darling im Sinne von deine Liebe für die Erzählart. Und mehr für die, mehr Liebe für das Darling-Figurenführung zum Beispiel. Kannst du damit also, was anfangen? Oder?
Damit kann ich total was anfangen, weil wenn ich dich richtig verstanden habe, geht es ja darum, dass die Form immer dem Inhalt folgen sollte.
Ja, das auch, danke.
Was guter, auch meine Prämisse wäre, hier ein kleiner Tipp, hört doch mal in die Folge der ersten Staffel Adolescence rein. Da geht es ja auch darum, was ist wichtiger, die Form, in der man erzählen will oder der Inhalt?
Yes, gute Referenz.
Und ich bin auch der Meinung, dass der Inhalt immer Priorität haben sollte.
Immer.
Hat er aber halt nicht immer. Also manche Leute verlieben sich ja auch sehr in so einen Gedanken von, wir drehen alles in einer Einstellung, wo man sich dann fragt, warum eigentlich? Ja. Warum?
Einfach nur, ach, nur, das, nur darum. Halt.
Nur um zu zeigen, dass du es kannst. Kann. Ach so. Ah ja, na gut. Schade. Mhm. Die Geschichte hätte was anderes gebraucht.
Genau, und das finde ich den Kernsatz, den wir jetzt hier sehr schön herausgearbeitet haben. Die Geschichte und die Figuren hätten was anderes gebraucht. Und das, glaube ich, gilt für die ganze Staffel.
Nichtsdestotrotz, ich muss es wiederholen. Ich habe diese Staffel ja schon gerne geguckt. Und ich weiß auch, warum.
Ja, bitte.
Ich bin harmoniebedürftig. Ich bin, sorry, ja, das nein, ist, ich bin nicht.
Im Guten.
Ich, ja, hoffentlich im Guten. Also ich bin nicht so ein, Konflikt kann ich schwer aushalten, mache ich einfach ungern. Mhm. Also jetzt nicht im beruflichen Sinne, das ist schon klar, so im Privaten ist Konflikt nicht so Streit und so. Ich mag das nicht. Und die erste Staffel, ich meine, und das meinte ich mit, diese Staffel hier ist nicht The Bear. Die erste Staffel hat ja den Ton gesetzt. Da ging es ja um Stress, um Druck, um Chaos. Das war ja ein Gefühl. Und ich war ja total begeistert, wie die MacherInnen das geschafft haben, mit einem audiovisuellen Medium dieses Gefühl von, ich sag mal, Stress in der Küche so gut zu transportieren. Das war ja irre. So, und jetzt kommen wir bitte zur Folge 7. Das ist die Hochzeitsfolge. Es ist ganz offensichtlich eine Sonderfolge, weil sie dauert 1 Stunde und 11 Minuten. Das heißt, sie schlägt schon völlig aus der Art, was die Zeit betrifft. Und wir erinnern uns an The Christmas Episode. Das war ja auch eine Sonderfolge, sag ich mal. Und da war ja Konflikt und Streit und Chaos, war da ja Programm. Und die Hochzeitsfolge, ich habe mir aufgeschrieben, am Ende, als ich die Folge gesehen habe, habe ich aufgeschrieben auf meinem Notizblock, überraschend angenehm zu schauen, Ausrufezeichen. Ja. Also, es ist einfach eine echt schöne Folge geworden. Also, diese Folge ist ja, es geht um die Hochzeit von Tiff, das ist die Ex von Richie. Es gibt ganz viele Cameos, Josh Hartnett spielt mit, Brie Larson spielt mit, Jamie Lee Curtis spielt mit, Bob Odenkirk spielt mit, also das ist ja wirklich ein Schaulaufen.
Ja.
Und es gibt kleine Konflikte, aber die werden alle auf eine ganz zauberhafte Art gelöst. Und am Schluss, also ich wurde mit einem ganz wohligen Gefühl entlassen, weil Natalie verträgt sich wieder mit ihrer ehemals besten Freundin Francie, mit der sie bis aufs Blut zerstritten war. Ted gesteht Kelly seine Liebe. Claire und Carmi nähern sich wieder an. Und auch Richies Tochter, die ja Angst vor diesem Stiefvater-Tochter-Tanz hat, die sagt, sie möchte nicht tanzen, wo auch alle sagen, es ist voll okay, du musst nicht tanzen. Selbst die sagt am Schluss, als der ganze Saal quasi tanzt, möchte sie dann es auch zumindest mal versuchen. Und Tiff sagt, wie froh sie ist, dass sie, obwohl sie ja von Richie geschieden ist und eigentlich in dem Sinne nicht mehr Teil der Bersatto-Familie ist, dass die immer noch Teil ihres Lebens sind und dass sie so froh ist. Und am Schluss gibt's noch, und wirklich diese, das fand ich wirklich gut, diese Idee, dass die sich alle unter diesem Tisch versammeln.
Das ist sehr gut, ja.
Die Idee war einfach, die war für mich, die war neu, das hatte ich so noch nie gesehen. Ich fand es herzerwärmend. Und dieses Selfie am Schluss, was Ted macht und dann an alle verschickt, The Bears, sowas erwärmt mein Herz, wirklich. Ja. Das erreicht mich. Das war eine unfassbar schöne Folge. Und nachdem man so verstört aus The Christmas Episode rauskam, da wurde man ja richtig durchgeschüttelt, ich hatte ja mit dem Schlimmsten befürchtet. Ich dachte, diese Hochzeitsfolge gibt mir nach hinten, kriege ich nach hinten noch so einen Kinnhaken verpasst. Irgendwie nein, diese Folge ist wohlig, warm und einfach schön. Und es ist überhaupt nicht The Bear-like. Aber mir hat's gut getan.
Ja, das verstehe ich. Ich habe gedacht, am Ende fährt Donner wieder mit dem Auto ins Haus.
Ja, ich habe darauf gewartet.
Ja, natürlich, ja. Aber jetzt ist ja so. Ich verstehe, dass das total schön ist für dich.
Und mir aber die Geschichte hätte was anderes gebraucht.
Ja,
naja, jetzt
aber
sagen.
Wenn der Satz ist, ist es nicht The Bear-like.
Ja.
Also so, ne? Das ist halt nicht, du hast ja ein USP, du hast eine Serie. Mehreres dazu. Also zum einen ist das aber auch ein klassisches Problem. Wenn du mit massiv hoher Konfliktlast reingehst in einen Film, in eine Serie, aber vor allem in einer Serie, dann ist die Entwicklung zwangsläufig hin zu Auflösung des Chaos. Und darum geht es ja auch. Es wird ja sogar auch ausgesprochen in dieser Staffel viel. Und damit verlierst du dann aber ganz oft das Gefühl dieser Serie und das, was natürlich auch vor allem am Anfang den Puls immer hochgejagt hat. Du hast ja wirklich Stress dann.
Und ja, voll.
Das ist dann, das ist schwierig. Wie hältst du das Gefühl, wenn du den Konflikt langsam auflöst? Also, weil im Grunde heißt ja, in dem Moment, in dem es keinen Konflikt mehr gibt in einer Geschichte, wenn du den Konflikt aufgelöst hast, dann kommt the end. So.
Ja.
Weil Filme und Geschichten sind Konflikt. Ich habe mir auch aufgeschrieben, ein bisschen zu bittersweet mit der Hochzeit. Also es ist, das meine ich jetzt im Gesamten, es gibt ja überall keine Konflikte mehr. Ich habe das Gefühl, dass halt auch Francine und Natalie da so reingeschrieben wurden, damit es überhaupt mal wieder einen Konfliktherd gibt. Und der kam für mich leider unangenehm komisch rüber. Also so, oh, was ist das für eine komische Komödientonalität hier? Das ist ja Slapstick zum Teil. Was machen die denn für Grimassen auch im Gesicht? Das glaube ich ja einfach nicht. Das kann ja, also ich glaube nicht mehr, dass da ernsthaft ein Konflikt ist. Das ist ja wie so ein Showkampf, den die da machen. Ja, okay, auch du, gut.
Ja.
Ich war da völlig, also das habe ich nicht geglaubt. Und da hatte ich das Gefühl von, wir müssen jetzt mal wieder irgendwie noch Konflikte reinbauen, weil alle anderen haben sich ja schon so wunderbar vertragen. Und das meine ich aber auch mit alle, ne? Richie und Frank und wirklich Donna jetzt dann auch noch. Und das wünscht man den Figuren ja auch. Das Einzige, weshalb ich das gut finde und damit okay bin, ist, dass Carmis, also es wird am Anfang auch ausgesprochen von Sid, ne? Das wäre mein anderes Zitat gewesen. Carmi sagt, do you think I like chaos? Und sie sagt, I think you needed to be talented. Und sein komplettes Problem in dieser, also sein Erkenntnisweg ist, und deswegen glaube ich das auch am Ende, ich habe mich immer in dieses Chaos gestürzt, weil ich es ja auch von zu Hause nicht anders kannte. Ich habe mir einfach nochmal ein extremeres Umfeld gesucht, in dem auch Dissonanz, die nennen es die ganze Zeit Dissonanz, in der Staffel, wo das ganz extrem herrscht. Und sein Erkenntnisweg ist ja, du brauchst das alles nicht. Du hast halt Angst, er sagt ja auch, er hat Angst vor Frieden. Also unter dem Tisch sagt Claire, Peace. What's the opposite of chaos? It's peace. So. Und davor hat er Angst. Insofern ist es korrekt, dass eine Figur, die das Chaos sucht, also ungesund sucht, als wie er am Ende ja feststellt, das ist mein Fluchtweg. Seine ganze Welt um ihn rum wird aber auch immer geordneter. Das muss man eigentlich auch sagen. Mhm. Wenn er jetzt bei The Bear weggeht, ist meine Frage, ja Moment, aber verlässt du wirklich noch Chaos? Weil was ich jetzt eine Staffel lang gesehen habe, ist, du hast viel mehr Ordnung und Frieden. Also wenn du jetzt gehst, gehst du nicht eigentlich wieder, weil der Ort zu friedlich geworden ist. Du sagst das Richtige im Erkenntnisweg. Ne? Dein Erkenntnis ist, ich habe mir diese Chaoswelt gesucht und ich muss die loswerden, damit ich eben die wirklichen Dinge konfrontiere, die ich nicht sehen wollte. Und ich frage mich halt, ja, aber ist da jetzt nicht die Lüge drin? Also belügst du dich gerade nicht wieder doch selber? Weil die Welt, die du jetzt in The Bear geschaffen wurde, ist so geordnet. Weil ich habe jetzt ja nur Harmonie zugeguckt. 10 Folgen. Mhm. Was schön ist. Ja, so, ja, also es ist angenehm. Irgendwie kommt das hier alles noch nicht richtig hinten zusammen, aber auf der Ebene bin ich ein bisschen versöhnter, weil das Thema Harmonie und Chaos halt, das Thema, das eine gegen das andere in dieser Staffel.
Mhm. Jetzt habe ich da noch eine zusätzliche Verständnisfrage.
Ja.
Und zwar, wir erinnern uns an die Staffeln davor, also The Bear, die Küche, ich sag mal, der Tatort, The Kitchen, das war ja wirklich, es war laut, es war unübersichtlich, es war hektisch, es herrschte immer Zeitdruck. Ich nenne nur dieses ikonische Zitat, every second counts.
Yes.
Und wir erinnern uns an diese Maschine, wo, ich glaube, es waren die Reservierungen oder Bestellungen, diese Papierschnipsel rausschossen und man bekam die überhaupt nicht mehr kontrolliert, man bekam die gar nicht mehr abgestellt und diese Papierschlange wurde immer länger und das ist ja auch ein Sinnbild dafür, dass deine To-Do-Liste immer länger wird, dass du die gar nicht abarbeiten kannst, du kommst ja zeitlich überhaupt nicht hinterher und das war Stress und Chaos und die Frage, die ich mir stelle, wenn Kami doch, wie du es gerade super gut analysiert hast, irgendwie unbewusst ja wahrscheinlich das Chaos gesucht hat, und jetzt aber seine Conclusio ist, ich gehe raus aus The Bear. Ich gehe aber nicht nur raus aus The Bear, ich gehe ganz raus aus dieser Sterneküche-Gastronomie. Ja. Ist meine Frage, kann Sterneküche, also gehobene Küche, funktioniert die nur mit diesem Druck und Stress und Chaos? Oder hätte auch die Conclusio sein können, ich, Kami, möchte The Bear erfolgreich machen, aber ohne Chaos.
Ach,
also kann man auch eine Sterneküche erzählen, die nicht Chaos ist.
Ja, stimmt. Der Aspekt ist natürlich auch drin, dass selbst wenn ich jetzt hier einem geordneteren Zustand zugucke in The Bear, ist es ja immer noch Pressure. Ich glaube, das habe ich jetzt nicht dabei gehabt in meiner Analyse, weil das fühle ich ja auch nicht mehr in dieser Staffel. Mhm. Also außer, dass Tina versucht, die Pasta unter 3 Minuten fertig zu kriegen, es gibt eigentlich keine Szenen mehr. Wir sehen ja nicht einmal wieder einen Abend ablaufen, ne? Und den Druck.
Richtig.
Also ja, doch, man sieht eine Montage, Moment, sich zurück, diese eine Montage mit diesen vor allem grünen und roten Zetteln, ist man schnell genug für die verschiedenen Dishes. Ja, doch schon, aber insgesamt sehr wenig. Und das meine ich, glaube ich, mit, wenn immer noch gezeigt worden wäre, wir laufen schon so rund und effizient und konfliktfrei wie noch nie. Und trotzdem ist das hier immer noch der totale Stress. Ne? Und ich brauche am Ende des Tages immer noch eine Packung Zigaretten, wie auch immer. Das ist so das Element. Du hast recht, das wird immer noch gesetzt, dass das so ist. Wird aber nicht gut erzählt in dieser Staffel. Also kommt nicht mehr so rüber, finde ich. Naja, ich glaube, bis jetzt sagt die Serie, es geht nicht in entspannt. Es geht nicht ohne den Druck. Es geht nicht, dass das alles so schnell geht, dass das alles so rund läuft, dass die 7, 6, 8, weiß ich nicht, Gänge in einem gewissen Tempo hintereinander kommen müssen. Man könnte ja auch sagen, wir machen das erste Fine Dining Restaurant hier, deinst aber 12 Stunden. Den ersten Kurs gibt es morgens um 10 und den letzten gibt es abends um 8 und wir machen das in verschiedenen Schichten und wir stehen auch nicht alle um 6 auf und sind bis Mitternacht hier, weil das ist ja auch jedes Mal, wo ich denke, wow. Aber das meine ich mit, es gibt so Konfliktherde in dieser Welt, die alle nicht mehr so, also an denen man, es gibt so verschiedene und die werden aber nicht genutzt oder gesagt, so das ist jetzt hier das ist jetzt so das Problem, hier ist zu viel Stress. Dann gibt es irgendwie ein bisschen das Problem mit, wir kriegen nicht mehr für unser Geld nicht mehr genug Zutaten, wir kriegen einfach nicht mehr genug Essen wirklich für das, was wir früher ausgegeben haben. All diese Sachen werden so ein bisschen mehrfach behauptet, aber daraus wird konkret irgendwie nicht mehr wirklich ein Konflikt, der durch die Staffel geht, gezogen, sondern das ist mehr so ein Gesamtgefühl. Und ich schätze, dass das so, der Gedanke ist, dass du das so allumfassend mit all diesen verschiedenen Elementen darstellst und dass deswegen gar nicht der Gedanke kommen kann, wir können das hier besser machen. Aber hey, ich hoffe jetzt, dass Staffel 5 das vielleicht ist. Dass er nicht, dass irgendwann die Frage aufkommt, okay, ich verstehe, du willst weg von dem Chaos und ich respektiere deine Entscheidung zu gehen. Obviously, haben wir ja gerade gesehen, in 30 Minuten. Mhm. Und du möchtest uns das jetzt hier so gut du kannst hinterlassen. Ja, oder wir denken noch mal eine Sekunde drüber nach, ob wir das hier einfach chaosfrei machen können. Also vielleicht ist, also hätte ich jetzt eine Hoffnung, aber
wir werden es sehen.
Wir werden es sehen.
Ich glaube,
ja, wir werden definitiv Staffel 5 auch noch gucken. Ja, natürlich. Das ist die Serie, für die wir alle Staffeln besprechen werden.
Ja, definitiv.
Ich würde gerne noch mal einhaken bei dem Thema Chaos und Dissonanz. Mhm. Thema Rhythmus, Schnitt und Schwarzblenden. Da hätte ich Fragen an dich. Mhm. Ist dir aufgefallen, dass es sehr viele Schwarzblenden gab?
Ehrlich gesagt, nein.
Okay, ich habe mich...
Enlighten me.
Ich habe mich kurz gefragt, ob mein Fernseher kaputt geht, ehrlich gesagt. Also ich... Gab es keine Schwarzblenden für dich? Also sind dir die aufgefallen? Also die einfach nicht aufgefallen oder gab es wirklich keine? Und ich, das wissen wir jetzt nicht, ne?
Na, das kann ich dir jetzt nicht beantworten, weil sie sind mir nicht aufgefallen. Aber deswegen kann ich jetzt nicht sagen, ob es keine gab oder ob sie mir einfach nicht aufgefallen sind.
Nee, es gab auch definitiv Schwarzblenden zwischen Szenen. Und dann gab es auch in der letzten Folge Schwarzblenden innerhalb dieses Streits. Und ich habe mich...
Ja, aber das sind doch die Werbebreaks.
Das sind die Werbebreaks, ne? Aber die gab's die denn schon in den ersten Staffeln? Dann sind die...
Okay, fair enough. Da ist mir dann doch aufgefallen, ne, zum Thema Rhythmus. Also ich habe das interpretiert, also wir erklären das mal kurz. Solche Serien werden ja... Obwohl, das ist jetzt eine gute Frage. Werden die mit Werbung, weil es ist doch eigentlich Pay-TV, werden die mit Werbung ausgestrahlt? Weil das kennt man von, weiß ich nicht, von anderen Sitcoms zum Beispiel. Da gibt es auch ganz klassische, ja, Schwarzblenden, wo man einfach weiß, da würde jetzt die Werbung im amerikanischen Fernsehen laufen. Und danach steigt man in der gleichen Szene quasi wieder ein. Und insofern ist es mir auch aufgefallen, und zwar negativ, dass ich dachte, oh, ist das unsexy gemacht hier.
So. Ich habe mich jetzt gerade gefragt, haben wir gerade die Info nicht, dass irgendwann zwischen Staffel 1 und Staffel 4 The Bear den Streamer, die Plattform gewechselt hat? Also waren die ersten Staffeln...
Bist du bei der schnellen Internetrecherche gerade?
Ja, die natürlich wieder nicht so schnell ist, wie wir das schon von mir kennen. Throwback zur Folge Gladiator, als ich versucht habe herauszufinden.
Oh, Gladiator! Ist dir das Gladiator-Zitat aufgefallen? Hier in der vierten Staffel von The Bear. Live a line.
Ja, das wundert uns jetzt nicht, oder? Also wir wissen ja, wann, wo.
Das kann ich dir genau sagen.
Ich habe den Paten für dich, aber nicht.
Es ist die Folge 8. Es ist die Folge 8, weil Richie braucht ja quasi jeden Abend, bevor es losgeht, bevor der Service anfängt, gibt es ja so eine Motivationsrede an, ne, das Servicepersonal.
Ja.
Und er sucht sich ja immer irgendwie knackige Zitate oder solche Sachen raus. Und es gibt diese, darum hat er auch mal dieses Büchlein, wo er sich Notizen drin macht. Und in Folge 8 übt Richie nur in Kamis Gegenwart in der Küche die Motivationsrede aus Gladiator, also aus dem ersten Teil, aus dem guten Teil. Hört gerne in unsere beiden Folgen rein. Wir haben über Gladiator 1 und 2 gesprochen. Und Richie sagt, on my signal, unleash hell, happy Tuesday.
Oh.
Und ich fand's so gut. Das war für mich ein goldener Comic Relief Moment. Das war so schön. Ein Gladiator-Zitat. Und es ist an dir vorbeigegangen.
Ja. Da
schade.
Habe ich wohl nicht aufgepasst. Ja, ich habe jetzt so schnell nicht rausgefunden, ob The Bear die Plattform gewechselt hat. Also eigentlich nicht. Eigentlich ist es Hulu. Es ist eine offene Frage. So oder so. Selbst wenn das auf Werbebreaks zurückgeht. Genau wie du sagst, es ist nicht besonders elegant gemacht. Und diese Art von Schwarzblenden erinnert einen dann doch sehr an Sitcom-Formate vor allem.
Richtig.
So, daher kommt das nämlich zuerst. Das kann man auch, wenn man irgendeine Sitcom-Folge schaut, gibt es gerne mal eine Szene, die mittendrin einen Break hat, wo dann eine der Figuren nochmal wiederholt, was die andere Figur gerade gesagt hat. Und man denkt immer kurz so, Ja, da war dann ein Werbebreak in den USA, in der Ausstrahlung, über Fernsehen. Gut, ja, hier auch. Also mir ist es hier total aufgefallen. Ich glaube, da hat sich irgendwas geändert. Stimmt. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das bei den ersten Staffeln so war. Das glaube ich nicht. Das wäre uns aufgefallen. Ich glaube auch, dass es mir aufgefallen wäre, weil ich bin schwarzblende empfindlich. Wir können gerne Top Gun Maverick die Folge noch mal gucken. Da kommt nämlich auch eine Schwarzblende. Ja. Und das ist so ein neuralgischer Punkt von mir. Ich fühle mich heute auch ein bisschen nörgelig, fällt mir gerade ein. Aber
es ist doch wie immer faktenbasiert. Ja.
Nein, ich möchte auch noch zu guten Dingen kommen. Aber hier nochmal Schwarzblenden. Sehr auffällig. Der Rhythmus war irgendwie off, fand ich oft auch. Ne? Also nicht nur durch die Schwarzblenden, zum Beispiel der Moment, wenn Sydney ins Krankenhaus fährt, weil ihr Vater einen Herzinfarkt hatte und trifft dann da auf Claire. Wir sind in der Küche eigentlich, super schöne, tolle Szene. Hier, Achtung, super Szene, fand ich grandios, wie die da alle stehen, miteinander diskutieren, reden, es geht um die Hochzeit, alle wieder, das ist so ein richtig, das ist typisch The Bear-Argument, alle wild durcheinander, dysfunktional, mega. Dann gibt es einen kurzen Cut, ich glaube über eine Schwarzblende, ins Krankenhaus. Sydney sitzt da, also steht da und sagt, ich weiß nicht, was ich machen soll, ich weiß nicht, was ich machen soll. Und dann kommt Claire auf sie zu und dann ist so ein ganz merkwürdiger Cut. Dann cuttest du ganz komisch wieder zurück in das Gespräch in der Küche und dann kommst du wieder zurück zu Sydney und Claire. Und das ist nur so ganz kurz und das ist ganz merkwürdig, ist irgendwie so eine, also gefühlt eine halbe Minute, vielleicht ist es auch eine ganze. Dann habe ich gedacht, was ist das für ein Szenenschnipsel hier? Wo kommt der her? Und ich kann mir halt nur erklären mit der Schwarzblende, dass da vorne eine Werbepause vielleicht war und dann fühlte sich das eben besser an. Aber du musst es ja auch, es muss sich ja auch noch gut anfühlen ohne Werbeblocks. Und das ging dann für mich nicht. Ich bin so richtig gestolpert. So sehr, dass ich mich gefragt habe, dass ich immer gedacht habe, mein Gott, das ist ja hier völlig unrhythmisch. Und dann war bei mir plötzlich folgender Gedanke. Dissonanz. Ist diese Staffel auch so unrhythmisch geschnitten? Unrhythmisch und dann mit so verhackstückelnden Schwarzblenden, um die Dissonanz, von der die ganze Zeit die Rede ist, auch wieder in der Form, dem Inhalt folgend zu zeigen.
Oh, wow.
Wenn ja, hervorragend, ich war krass genervt. Fand ich sehr dissonanzmäßig alles.
Dissonanzig.
Dissonanzig. Ich habe auch das Adjektiv gerade gesucht, hast gemerkt, ne? Ja. Dissonierend.
Ich glaube, das gibt's alles nicht. Ja, die Frage können wir natürlich nicht beantworten. Nee. War es gewollt oder war es einfach sehr schlecht gemacht?
Kannst du dir das vorstellen, dass es gewollt war? Also das, vielleicht ist es auch so ein Moment, wo ja, war gewollt, wenn man hinterher gefragt wird, wenn dann so eine Nase wie ich komme und dann hier irgendwie frage so, war das gewollt? Und dann würde ich aber auch sagen, ja. Klar, das, was ihr als unrhythmisch und dissonierend empfunden habt, das war total eine Absicht.
Natürlich.
Wir wissen es nicht. Naja,
wir wissen es einfach nicht.
Möchten wir ein bisschen zu was Schönes sagen? Dinge, die uns gut gefallen haben. Weil es ja immer noch The Bear ist, ne? So. Also natürlich. Ich habe ja auch immer noch sehr gerne Zeit mit denen verbracht.
Ja, dann sag doch mal was Schönes.
Also handlungsmäßig, ich fange erst mit dem Genörgel an, ne? Aber so handlungsmäßig fand ich es jetzt nicht so nachvollziehbar, dass Luca da auftaucht als Stash und dann hilft. Aber was habe ich mich gefreut, dass er wieder dabei war. Er ist auch so eine Lieblingsfigur. Und dieser Schlagabtausch, den er mit Sid hatte, habe ich gedacht, komm halt an, gucke ich mir nochmal an. Super. War mir völlig egal, dass der da so reingebaut wurde, weil sie ihn, glaube ich, alle haben wollten. Aber ich wollte ihn auch haben. Von daher, ich war sehr happy, dass Luca wieder zurück war.
Sehr schön. Noch was Schönes?
Nee, ich dachte, ich gebe dir mal kurz den Ball zurück. So. Im Wechsel, weißt du, so Ping-Pong. Ach Dialog.
So, ach so. Mhm. Ja, also ich habe ja schon gesagt, ich fand die Folge 7, die Hochzeitsfolge, fand ich einfach nur schön. Von Anfang bis Ende war die einfach nur schön. Und was ich eben nicht gesagt habe, es gibt ja in dieser Hochzeitsfolge, gibt es, also es gibt, by the way, in dieser 1 Stunde und 11 Minuten wahnsinnig viele Zweiergespräche. Ich will ja was Schönes sagen, das sage ich jetzt auch, aber wenn ich nörgeln wollen würde, würde ich sagen, es sind wahnsinnig viele Talking Heads. Also es sind einfach irgendwie immer zwei Figuren, die sich auch nicht bewegen.
Ja.
Die sitzen sich gegenüber oder die lehnen an eine Küchenzeile, an der Küchenzeile und unterhalten sich. Und das passiert, also bis auf diese, wir kriechen alle unter diesen Tisch und am Schluss wird ein bisschen getanzt, stehen oder sitzen die nur rum und reden miteinander. Talking Heads. Aber es gibt in der verwaisten Küche, wo Kami sich ein bisschen raus und zurückzieht, kommt ja Uncle Lee, gespielt von Bob Odenkirk. Und den Dialog fand ich auch ganz ergreifend und herzerwärmend, weil Uncle Lee die Figur ist, die Kami quasi das sagt, was er ja eigentlich sich seit der ersten Staffel erwünscht, erhofft, was sein innerer Motor ist, was auch die Quelle seiner Qualen ist.
Ja.
Und Uncle Lee spricht es aus und sagt, Mikey ist stolz auf dich. Das hat er mir gesagt.
Ja.
Das hat er mir gesagt.
Ja.
Und das fand ich auch ergreifend, rührend. Apropos rührend. Ich sag's einfach dazu, am Ende von Folge 7 habe ich kurz geweint.
Ja.
Ich fand's so schön.
Ja.
Ich fand's einfach wirklich, wirklich schön.
Ja, das verstehe ich.
Naja. Aber das geht ja auch schnell bei mir. Oder auch nicht. Haben wir auch schon häufiger drüber gesprochen. Ist meistens kein so gutes Zeichen für den Film oder die Serie.
Verstehe ich. Ich glaube nicht bei Folge 7. Ich habe schon bei Folge 10 geheult. Ich habe Kamis Schmerz verstanden. Also du sagst
echt?
Ja, du glaubst
ja
es nicht.
Ja, ich hab, ja nicht. Nee.
Ich habe nur gedacht, ja, I get it.
Aber was will der denn jetzt machen? Der ist ja, das ist ja auch das Dilemma, der ist ja wahnsinnig gut in dem, was er tut.
Ja.
Das hat man ja häufig, ne? Dass Figuren irgendwie wahnsinnig gut in dem sind, was ihnen aber eigentlich Schmerz bereitet.
Ja.
Und was sie eigentlich auch brauchen, um zu funktionieren, um zu leben, um zu sein. Also, ich bin wirklich sehr gespannt auf Staffel 5, was da erzählt wird. Ich hab's nicht geglaubt, diese Nummer mit, ich bin jetzt raus aus dieser ganzen Restaurant-Nummer, ich bin raus. Ich glaub's nicht. Ich glaub's der Figur nicht.
Mhm. Hättest du es ihm geglaubt, wenn er das nicht so ruhig und reflektiert und eigentlich schon so, ja, genau so, wie ich das, ja, so vorgetragen hätte, sondern mehr so, ich muss hier raus, ich kann nicht mehr. Ich weiß, das ist, also wenn er das dysfunktional gemacht hätte, ich weiß, dass es totale Scheiße ist und ich weiß, ich lasse euch jetzt hier alle hängen, aber ich kann nicht, wenn ich jetzt nicht gehe, ne, dann wird mich das für den Rest meines Lebens verschlingen und ich muss jetzt hier, dass er einfach abgehauen wäre. Der wäre einfach abgehauen. Und am nächsten, also wo ist er? Er ist weg. Wäre das vielleicht eher, vielleicht?
Ja, definitiv.
Ah, okay.
Definitiv.
Also geht es mehr um den, vielleicht dann mehr um den Punkt, dass er da schon, also er wirkt eigentlich schon so, als hätte er gerade die Therapie hinter sich. Mhm. Und er geht ja auch zu, nicht AA, sondern die Angehörigen von alkoholkranken Menschen, ne? Zu diesen Treffen. Ja, natürlich, er macht ja schon auch viel. Aber er klingt für mich, als hätte er halt, wäre durchtherapiert, ne? Hätte da sich 2-3 Jahre durchgewälzt und jetzt kommt er und ist eben auf dem, kann das eben alles so aussprechen, ja. Das hätte ich total geglaubt. Da liegt nur ein Zettel, I'm sorry.
Mhm. Let it rip.
You are the bear. So.
Das wäre ein Ende
das hätte mich
von der Couch
und katapultiert. Ja, super. Und wenn du noch mal gesehen hättest, wie die noch mal alles geben in dieser letzten Schicht mit den ganzen Gästen und Gästinnen und da alles auf den wirklich alles liefern. Ne? Und dann muss man natürlich noch, also das ist jetzt sehr geplottet, sehr gebaut, vielleicht zu sehr gebaut, aber dann sitzt natürlich ausgerechnet am letzten Abend auch noch der Michelin-Kritiker da oder wie auch immer.
Natürlich.
Vielleicht, es läuft erst alles schief, aber dann retten die das alle in der gemeinschaftlichen Arbeit, gerade bei ihm.
Ja.
So zum Beispiel. Und du siehst nochmal, wie sie nochmal, they leave it all on the field, ne? So sportmetaphermäßig. Sie geben nochmal alles. Sie wissen, sie können den Pokal nicht mehr gewinnen, aber sie spielen, als könnten sie es. So, yes. So.
Yes.
Und wir sind auch Sportfans beide. Merkt man vielleicht. Aber so zum Beispiel. Und sie liefern alles. Und sie laufen die perfekte Kür. Ne? So, alles green. Jede Pasta unter 3 Minuten. Oh, ich krieg Chills, ne? Ich krieg jetzt Gänsehaut, wenn ich das erzähle. Die Marcus schafft das alles. alles ist on point. Nur yes, Chef. No, I need a second chef. Yes, 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 yes. Sie feiern das. Und dann kommt Sid an ihren Spind, um irgendwas zu holen, weil sie nicht Vater anrufen und sagen, we did it, Dad, oder was auch immer. Vielleicht da auch noch mal ein bisschen in Emotionen. Und dann hängt da ein blöder Zettel und dann cut. Dann mal cut to black und dann nächste Staffel. Weil du noch nicht mal weißt, ob sie denen das jetzt noch sagt. Irgendjemand so, Sid, where are you? Are you coming? Is Carmi with you?
Mega.
Ja, so. Das wäre mal.
So.
So. Und dann wärst du nämlich dabei gewesen, weil nämlich das ist zu, auch da wieder halt zu harmonisch, ne? Also jetzt kann man natürlich auch sagen, das hat auf ihn abgefärbt, nicht mehr das Chaos, aber dann müsste er ja nicht mehr gehen. Also eigentlich in dem Zustand, in dem er da am Ende ist und das sagen kann, müsste man sagen, ja, aber jetzt hast du ja kein Problem, ne? Du bist ja jetzt so chill. Du hast
eben,
das doch eigentlich
doch
schon
weiter.
So. Also natürlich ist er nicht chill, ne? Er hat natürlich Probleme, das auszusprechen und er kämpft da mit sich und das ist viel für ihn und er sagt das erste Mal, dass er auf Mikeys Beerdigung war, das I get it all, aber trotzdem ist das Gesamtgefühl ja, das kann er gerade zu gut handeln hier. Ne? Also das läuft zu rund dafür, dass man dann sagen muss, sehr gut, aber so chaotisch ist es ja nicht mehr. Guck mal, wie gut du das jetzt hier gehandelt hast gerade mit uns. Kannst auch bleiben. Es ist so ein bisschen so, als hätte die Staffel sich vielleicht selbst in Paradoxon geschrieben.
Ich bin so gespannt auf Staffel 5. Ich bin so unfassbar gespannt auf Staffel 5. Wir haben noch nicht über unsere Zitate
Das ist richtig. Lass uns das noch machen. Und ich wollte noch mal kurz gucken, ob ich noch was anderes Schönes hatte.
Ach so, richtig, wir waren noch nicht fertig mit dem Schönen.
Ich mochte den Ibra-Strang, den um den ganzen Sandwich-Verkauf. Nicht, also auch der ist ein bisschen zu sehr in die Länge gezogen. Merkel, Merkel, ja. Aber ich mag das da jetzt so über Ibra, der so ein bisschen weg erzählt wurde in der dritten Staffel. Und aber das ist ja der Teil dieses Restaurants, der wirklich Umsatz macht und bei dem die Rechnung aufgeht. Und dass der jetzt aber auch so kommt und halt versucht, das dann noch mal besser zu machen. Und wahrscheinlich ist das am Ende die Rettung und die Lösung, ne? Denke ich jetzt mal so, in Staffel 5. Weil da kommt dann, ach guck mal, wir machen jetzt einfach ein Franchise aus, wir machen wieder The Beef, Michaels oder Mikey's, es wird Mikey's heißen, I'm predicting.
Ja, natürlich.
Die macht dann, ne? Arby's, Mikey's. So, machen da eine neue Kette auf. Da kommt das ganze Geld rein und damit wird The Bear finanziert. The Bear wird von Sydney geleitet und Carmi leitet die Sloppy Sandwich Shops und stellt sich da mal rein, wenn er Lust hat. Oder hinten in der zweiten Reihe und ist happy. Because he wants to make people happy. Vielleicht möchtest du jetzt über dein Zitat reden.
Hey, super Überleitung. Vielen Dank.
Das kam gut zusammen.
Sehr gut. Also das Zitat, was ich ausgewählt habe, lautet We can make people happy, Mike. Und das wird direkt in der ersten Folge erzählt. Es ist ein Flashback aus der Vergangenheit. Ja, natürlich, jeder Flashback ist aus der Vergangenheit. Wow. Wo Carmi sich mit Mikey, seinem Bruder, unterhält und ihm den Vorschlag macht, hey, oder den Traum, den Wunsch kommuniziert, hey, lass uns doch ein Restaurant aufmachen. Und da wird sehr lange dann drüber diskutiert. Und eins der Hauptargumente, die Carmi in den Ring schmeißt, ist, wir können Menschen glücklich machen, Mike. Weil er erzählt dann auch, Mensch, in Restaurants hat man immer die schönsten Momente gefeiert. Da kommen Menschen zusammen, um zu feiern. Oder auch nach einer Beerdigung kommt man zusammen, um, ne, heißt es wirklich noch Leichenschmaus? Ihr wisst, was ich meine, ne? Also doch, das nennt man
glaube
ich, immer
man
noch so.
Man sollte es ändern, finde ich.
Da, ne, man sollte es anders nennen. Und dann möchte ich jetzt auf die Folge 3 zu sprechen kommen. Da geht es um ich glaube, es ist eine Familie, das sind Gäste. Und Richie hat irgendwie rausbekommen, dass die gerne noch mal im Winter wiederkommen würden, weil
sie hat den Krebs gerade besiegt, glaube ich.
Sehr gut. Also die, die, sagt man dazu, Survivor? Also die Tochter, die schwer krank war und die wünscht sich, sie würde Chicago gerne auch mal irgendwie im Schnee sehen. Und Richie sagt, komm, da können wir doch was machen. Diesen Wunsch können wir doch erfüllen. Ja. Und dann zusammen mit den Fags wird dann hinten im Hinterhof wird mit einer Kunstschneemaschine ein Winter Wonderland kreiert. Und als letzter Gang wird diese Familie halt herausgebeten auf die Straße, auf diesen Hinterhof, weil der letzte Gang quasi dann im Kunstschnee serviert wird. Und du siehst, dass diese Menschen glücklich sind und dass dieser Plan aufgegangen ist von Richie, dass dieser Wunsch erfüllt wird. Und we can make people happy, Mike. Da habe ich lange drüber nachgedacht, weil ich glaube, ich weiß nicht, ob es Staffel 2 oder 3 war. Da wurde auch mal erzählt, dass der Besuch eines Sternerestaurants ist ja ein Happening. Das ist ja ein Erlebnis. Da sparen Leute zum Teil richtig drauf hin. Da gehst du ja nicht hin, um satt zu werden.
Das hatten wir auch schon, die Diskussion. So. Staffel 1.
Ne? Genau, sondern weil das ein Erlebnis ist. Und da wurde ja auch gesagt, in so richtig guten Top-Sternerestaurants kriegen die Mitarbeiter geheime Wünsche raus und dann wird zum Geburtstag eine besondere Überraschung kreiert und so. Und ich finde das so krass, weil ich gebe es offen zu, ich war noch nie in einem Sterne-Restaurant essen. Nicht. Also diese Experience habe ich selbst noch nicht erlebt. Und ja, natürlich habe ich auch schon in Restaurants mit Familie und Freunden irgendwelche Erfolge gefeiert oder na klar kommt man da zusammen. Aber ich glaube, wenn du mich fragen würdest, Anne, bist du glücklich, wenn du ein Restaurant besuchst? Also dieses Versprechen, dieses Glücksversprechen, fand ich ein bisschen aus meiner Erfahrungswelt ein bisschen drüber. Also ich habe im besten Fall habe ich da eine gute Zeit, so. Aber dieses We can make people happy, Mike, das klingt ja wie so ein Heilsversprechen. Und da dachte ich mir, also diese Kunstschnee-Episode, die Folge 3, fand ich auch ganz herzerwärmend. Auch das ging mir wieder sehr nah und ich fand das sehr schön. Aber jetzt mal Frage an dich. Bist du bei Restaurantbesuchen glücklich? Also empfindest du dieses Glücksgefühl, von dem die reden? Kannst du das nachempfinden?
Da habe ich auch drüber nachgedacht. Und jetzt in meinem persönlichen Fall ist es nicht so sehr das Essen, das mir in dem Moment serviert wird, auch wenn es hilft, wenn es mir schmeckt. So. Aber es ist der Vibe, also es ist das Gesamte. Und ich verbringe sehr, sehr gerne Zeit und bin dann auch sehr, sehr glücklich mit meinen liebsten und engsten Menschen in einem Restaurant bei Essen. Die Gespräche sind dann nicht besser, nein, das nicht. Aber die sind gut, die sind schön und dieses Zusammenkommen an einen Ort. Ich konnte diesen Satz mehr nachvollziehen, einfach mal einen Moment nicht nachdenken. Also ich kann da sitzen, wir werden sozusagen umsorgt, ich muss nur auswählen und es kommt alles zu mir. Meine Grundbedürfnisse sind sozusagen gedeckt, auch im sehr Guten. Und ich kann mich nur auf die Person vor mir konzentrieren und ich kann nur mit der in Verbindung treten und feiern oder auch einfach nur einen normalen Tag, also sich normal immer wieder treffen und austauschen, was los ist im Leben. Was einem gerade berührt und bewegt. Das kann ich schon verstehen, ja. Bei mir ist aber der Faktor nicht dabei, das Essen. Aber wenn das schlecht ist, dann kippt der Vibe. Das stimmt halt, ne? Aber ich wäre nicht so, ja. Also ich glaube, Restaurants als schöne Orte, um miteinander in Verbindung zu treten, ja. Nicht, also in dem Sinne, ja. Wenn er das halt eben größer meinte als nur, ich glaube, das meinte er eben auch so, nicht nur das Essen super, das wir liefern, sondern das, was wir halt insgesamt, wir können die Musik auswählen. It can be calm. Also er hat ja auch da im Grunde eine Vision geschaffen, die Ruhe bedeutet, weg vom Chaos. Von daher, vielleicht ist ja das, was du meinst, was macht er denn? Wo geht er denn hin in Staffel 5? Also halt Mikeys aufmachen, ne? So. Vielleicht sind das die Sloppy Sandwiches dann aus The Beef heraus, aber oder auch einfach nur ein eigenes Restaurant, in dem alles leise ist und es ist irgendwo, weiß ich nicht mitten in Chicago, wo es laut und wach ist, sondern und er macht das auch von 12 bis 15 Uhr und dann nochmal von 6 bis 9 abends und es gibt ein Gericht und es gibt eigentlich immer nur die Pasta und dafür läuft aber die Musik und alles ist langsamer und er sagt vielleicht auch so, ja, kommt, dauert eine Dreiviertelstunde, so wie auch immer, oder vielleicht auch eine Stunde, das ist hier alles nicht so getimt. Vielleicht ist das ja gerade die Lösung. Ja. Mhm. Und dieses Gefühl vielleicht auch Leuten zu schenken, weil wir ja alle so getimt sind. Also das, was die da im Extrem erleben, so sind ja alle unsere Leben geworden, dass Menschen deswegen kommen, weil die kommen da rein und dann Essen kommt, wenn es kommt. Und dann können die auch alle mal entschleunigen und müssen nichts machen, außer da zu sein. Vielleicht.
Schöne Vision.
Ja. Ich möchte jetzt in Mikeys gehen.
Es sei denn, man hat Brüllhunger. Ne? Dann möchte man nicht eine Dreiviertelstunde auf sein Gericht.
Gut, das stimmt.
Warten.
Aber das ist. Aber vielleicht gibt es ja Snacks vorweg, die immer schon fertig sind. Mm. Ne? Aber guck jetzt, also bei The Bear hatte ich jetzt eigentlich noch nie so sehr das. Ich wollte das eigentlich nie so essen, weil das eben mehr so. Also da kriege ich nicht das Bedürfnis, da mal vorbeizukommen als Kundin, um das mal zu essen, weil das alles eher aussieht wie Kunstwerke, die ich nicht anfassen sollte. Aber bei.
Oder von denen man gar nicht weiß, wie man
ja,
sie
isst.
Ja, das
auch noch. Also blamieren würde ich mich auch dann da sowieso eh noch. aber in Mikeys würde ich gehen. Hm, sehr schön.
Ich bin so gespannt auf
ja,
Staffel 5.
Ja,
wirklich.
Ja, ich auch. Ja, und also mein Zitat noch, was im Grunde gerade schon, was wir eigentlich schon halb miterklärt haben. Like outside the kitchen, I don't know what I'm like. Das sagt Kami halt am Ende. Als Erklärung, warum er gehen muss. Und das spürt man so, dass sein Problem nicht ist, ja, jetzt nimm dir mal deine Freizeit, der weiß gar nicht, was er da machen soll. Also der weiß nicht, wer er jenseits dieser Chaos-Leistungswelt ist. Und auch, ich glaube, dass dieser Satz jetzt mal ausgesprochen, aber die ganze Zeit schon spürbar war in der Figur. Und ich glaube, dass, also die Gründe, warum The Bear der große Erfolg ist, der ist, und der diese Serie ist, geht auch darauf zurück, dass man sich so verbunden fühlt mit den Figuren, also hauptsächlich und auch gerade bei Kami, dass wir alle durchgespürt haben, dieses Gefühl von, ich bin in einem Hamsterrad, wir sind alle irgendwie in einem Hamsterrad und es wird auch immer schneller und immer krasser und das Gefühl von, wer bin ich eigentlich, ich glaube, das können schon viele nachvollziehen. Also wenn man vor allem immer das Rad bespielt hat, weil sie, ne, Schule, arbeiten gehen und so weiter, wann hält man denn mal an und fragt sich, wer bin ich denn eigentlich, wenn ich mal nicht hier leiste den ganzen Tag. Mhm. Ich glaube, dass wir das alle, also dass viele das nachvollziehen können. Und ich habe mich in dem Moment wahnsinnig gefreut für die Figur. Ja, es war jetzt alles schon sehr reflektiert. Ich glaube, dass diese Art von das alles aussprechen zu können, vielleicht später hätte kommen sollen und das hier nochmal dysfunktional eher gewesen wäre, dieser Ausbruch, dieses Befreien. Aber ich fand es trotzdem schön, das zu hören. Und das ist so der Kern von Kami. Und ich denke so, yeah, komm, geh und find raus, wer du eigentlich bist. Wenn du nicht eines der größten Genies bist in der Küche. Weil nur, weil du es kannst, ne, musst du es ja nicht machen, wenn es dich nicht mehr glücklich macht. Das ist auch eine der. Aber es macht natürlich das Ganze schwerer zu gehen. Das ist auch richtig.
Mhm.
Hm. Ja. Ich glaube, damit sind wir am Ende dieser Folge. Das war wie meine große Freude, Anne.
Gleichfalls, Lisa.
Und danke.
Wir machen weiter.
Ja,
wir machen
einfach
weiter.
Als nächstes kommt mal wieder ein Film. Mhm. Und zwar.
Oh, ich freue mich
ja
schon.
Welcher Film? Anne, möchtest du sagen?
Ich freue mich schon. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Also, ich hoffe, dass meine Vorfreude
ja,
berechtigt
auch
ist.
Noch nicht gesehen.
Wir schauen uns die Realverfilmung von Ariel an.
Ja, die Realverfilmung von vor 2 Jahren, glaube ich, 23? Ja, ich glaube schon. Genau.
Ja.
Die schauen wir. Bin sehr gespannt. Ich habe nämlich Ariel, den Zeichentrickfilm, nicht wirklich auf dem Schirm. Das ist schon mal. Okay, gut. Das ist super, da sind wir unterschiedlich aufgestellt.
Schon.
Ich gehe da mehr rein. Und ich glaube, ich habe tatsächlich
gut. Das
Märchen mal gelesen. Aber den Film nicht wirklich gesehen. Aber ich kenne natürlich schon die Zeichentrickfigur auch. So oder so, Ariel, Realverfilmung, hatten wir auch noch nicht. Das heißt, wir haben auch noch mal eine andere Filmart. Ich freue mich sehr.
Sehr schön.
Ja.
Ich mich auch.
Schreibt uns gerne, wenn ihr wollt, mit Anmerkungen, Kritik, Lob. Unsere Kontaktwege, unsere E-Mail-Adresse und unsere Instagram-Accounts sind wie immer aufgeführt. Kommentiert gerne unter dieser Folge.
Hinterlasst 5
ja,
Sterne.
Abonniert die Glocke. Wir freuen uns über all das. Und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder. Bleibt gesund und macht es gut.
Vielen Dank fürs Zuhören. Bis in 2 Wochen.
Tschüss.
Tschüss.